Hallo liebe Motorsportfreunde, nach 2 Jahren Corona-Pause melden wir uns zurück mit Interviews, mit Gesprächen aus der Welt des Motorsports. Wir sprechen mit Fahrern, mit Teamchefs, mit Ingenieuren über gestern und heute, über die alten Zeiten und natürlich über aktuelle Themen. Und wen könnten wir uns für unser Comeback Besseres wünschen als Gerhard Berger? Der Gerhard war nämlich alles. Der war Rennfahrer, der war Rennleiter, er war Teambesitzer und er war DTM-Serienchef. Danke, Gerhard, dass du wieder mitmachst. Wir haben uns ja vor 4 Jahren schon mal getroffen in diesem Programm.
Ja, wir treffen uns an der Stelle seit 20 Jahren, oder?
Seit 20 Jahren.
Seit 20 Jahren haben wir einen Routinebesuch von Michael, immer so 27. 28. zum Mittagessen oder zum Plaudern über die letzte Saison, über die Zukunft und alles, was du heute schon bereits angeschnitten hast. Aber was mir am besten gefällt, Michael, ist, du warst ja immer derjenige, der das ganze digitale Thema abgelehnt hat. Und du kommst jetzt auch schon mit Kamera, ja, mit Mikrofon. Also die Zeiten ändern sich.
Ja. Es fällt bloß noch Handy.
Das Handy, ja. Okay.
Ja, um an dem Gespräch von vor vier Jahren anzuknüpfen. Die letzte Frage war, wie schwer ist dir dein Rücktritt gefallen? Und du hast damals erklärt, dass es eigentlich keine schwere Entscheidung war. Und du hast auch gut erklärt, warum. Aber jetzt sag mal, wie lange hat es eigentlich gedauert, vom ersten Moment an, wo du gedacht hast, na, sollte vielleicht zurücktreten, bis zur tatsächlichen Entscheidung?
Welchen Rücktritt
meinst du? Den 1997, den Rücktritt als Fahrer.
Schon so viel, aber den heutigen, ja. Oder den jetzigen.
Den als Fahrer, 1997.
Den als Fahrer, das ist für mich dazu mal einfach, das Signal hat mir der Körper gegeben. Mhm. Der Kopf, der Körper, alles. Ich war relativ viel krank, ich habe immer wieder so diese Kieferhöhlenentzündung gehabt, ich war immer wieder auf Antibiotika, ich war schwach, ich würde nicht sagen unmotiviert, aber einfach ausgelaugt. Mhm. Und der Körper hat mir einfach gesagt, Gerd, das Thema ist vorbei, vielleicht hätte ich, wenn ich in einem Siegerauto weiter eingesessen wäre, noch die Motivation gefunden, aber das wäre dann die falsche Richtung gewesen. Es darf dich nicht Siegerauto motivieren, sondern du selbst musst motiviert sein, das Auto zum Siegerauto zu machen. Und diese Kraft habe ich sicher nicht mehr gehabt. Und daher habe ich dann auch irgendwann gesagt, naja, man muss einfach das Leben nehmen, so wie es ist, und gewisse Zeitabschnitte akzeptieren. Und es kommt ein neuer Zeitabschnitt, der ist eben nicht mehr im Cockpit, sondern woanders. Mhm. Und der kann aber auch lustig sein und der kann auch nett sein und der kann auch erfolgreich sein. Und man muss ja sagen, mich hat ja schon immer, auch zu meiner Rennfahrerzeit, die geschäftliche Seite des Geschäftes sehr interessiert. Mhm. Daher war für mich das eigentlich fast ein fließender Übergang.
Ja, ich meine, jetzt um einen aktuellen Bezug zu haben, der Vettel ist zurückgetreten, der hat es ja auch relativ leicht getan. Also er hat schon gesagt, es war eine schwere Entscheidung, aber es ging relativ schnell. Dann haben wir aber den anderen Rennfahrer, der Alonso, der hat wahrscheinlich am liebsten fahren, bis er 60 ist. Verstehst du den einen und den anderen oder sagst du, irgendwann muss einmal Schluss sein für jeden Rennfahrer?
Also ich liebe es, so einen Alonso zuzuschauen. Wie gut der heute noch ist, wie stark der noch immer Rennen fährt. Also wenn ich heute ein Team hätte, ich würde um den Alonso kämpfen im Team. Auch wenn ich weiß, dass er ein schwieriger Kerl ist, dass er Ecken und Kanten hat, dass man ihn managen muss, dass man ihn führen muss. Aber das Rennfahrer ist einfach gigantisch und der strahlt immer noch die Kraft aus und der hat die Energie und der wird weiterhin Erfolg haben. Und beim Sebastian ist er der andere, der andere Lage. Der ist halt eher derjenige, der sagt, naja, schöne Zeit, viermal Weltmeister, aber jetzt fangen bei mir im Kopf gerade andere Interessen an zu wirken und denen würde ich mich gern widmen. Mhm. Wobei beim Sebastian habe ich so, ich mag den Sebastian sehr gern und ich finde ihn ein gescheiten Kerl und ich finde auch, dass der jetzt nach der Karriere super Voraussetzungen hätte, auch im Sport weiterhin was zu machen. Allerdings nicht so, wie er es in den letzten 2 Jahren gegeben hat, weil da habe ich bei ihm einfach die Positionierung vermisst. Mhm. Er hat sich einfach nicht klar positioniert. Einerseits ist er Rennfahrer gewesen, wo er Geld verdient hat damit und das auch genossen hat. Und andererseits hat er es kritisiert, weil es nicht mehr in die Zeit passt und weil ihn einfach die Zukunft was anderes braucht, dass wir herkömmliche Motoren wie Rennsport und so weiter. Und diese unklare Positionierung hat mir wirklich nicht gefallen oder gefällt mir nicht beim Sebastian. Und ich hoffe, dass er das jetzt nach dem Rücktritt dann irgendwann einmal klar macht und sagt, entweder ich widme weiterhin den Sport, wo er alle Fähigkeiten hat. Er ist geschäftlich, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Er hat eine wahnsinnige Rennfahrerkarriere, er hat riesen Ehrgeiz und so weiter. Oder er sagt, mit dem Thema habe ich aufgehört, jetzt widme ich irgendwie zukünftigen Technologien und versuche einfach diese grüne Welle weiterzufahren. Beides okay für mich. Ja. Nur was ich nicht mag, ist so hin und her springen und überall sich die Rosinen rauszupicken.
Der Alonso sagt, er hat keinen Plan B für das Leben danach. Er hat fast ein bisschen Angst davor. Wie war das bei dir? Hast du einen Plan B gehabt? Hast du gewusst, an dem Tag, wo du gesagt hast, ich höre auf, wie das nächste Leben ausschaut?
Nein, ich habe keinen Plan. Das habe ich da schon gewusst, weil da habe ich schon gewusst, dass ich BMW Motorsportdirektor werde.
Okay. Mhm.
Das habe ich relativ, diese Anfrage habe ich relativ früh gekriegt. Mhm. Aber das war nicht der Grund dafür, sondern für mich war das... Wir haben ja alle das Glück, dass wir in unserem Beruf sehr gutes Geld verdient haben, auch der Alonso.
Ja.
Und wenn man dann nicht weiß, was man mit Leben sonst anfangen kann, als wir Rennen zu fahren, dann glaube ich, ist das keine gute Einstellung. Ich glaube, es gibt so viele Sachen, die jemand interessieren können außerhalb des Rennsports. In der Regel hat man ja das Problem, dass man es sich nicht leisten kann, dass man arbeiten muss. Mhm. Und so. Aber das haben wir alle nicht gehabt, sondern es war dann wirklich... freiwillig das zu machen, was einem Spaß macht. Und das kann vom Berg gehen, angefangen bis zum Vollblutmanager im Motorsport oder bis zu auch in einem anderen Beruf oder bis zu einem, der sich Fahrer widmet, jungen Fahrer widmet und die weiterbringt. Da gibt es ja so viele Themen, wo man auch seine Erfahrung wieder mitbringen kann, dass ich sage, die Aussage ist ein bisschen zu einfach.
Mhm. Du hast gesagt, du hattest ein kleines Angebot vom BMW. Warum hast du es gemacht? Was war der Reiz? Oder hast du auch Respekt gehabt vor der Rolle auf der anderen Seite der Boxenmauer, die du ja noch gar nicht gekannt hast, so richtig?
Naja, ich habe ja schon in meiner Karriere nie einen Manager gehabt und habe mich immer schon ein bisschen beschäftigt mit dieser anderen Seite. Und habe da auch immer eine gute Hand dafür gehabt. Ich bin ja aufgewachsen in einem Unternehmen bei meinen Eltern, kleines Transportunternehmen, Logistik und so weiter oder LKW-Werkstätten und so. Aber trotzdem, ich habe immer so ein bisschen Autohandel mitgekriegt und immer auch so ein bisschen die Finger drinnen gehabt. Das heißt, für mich war das jetzt nicht ganz was Neues. Und nein, ich habe da überhaupt keine Angst gehabt, sondern im Gegenteil, ich habe mich gefreut auf diese Aufgabe.
Mhm. Aber es war immerhin ein großer Hersteller, der natürlich auch relativ schnell erfolgreich sein wollte. Da kommt Druck von oben, von Vorständen und wie auch immer. War der Druck ein anderer als der als Rennfahrer? Der Erfolgsdruck?
Nein, es war wieder Erfolgsdruck. Mhm. Egal wie. Ob du als Rennfahrer hast oder als Teamchef hast oder was immer, Erfolgsdruck ist Erfolgsdruck. Du sollst abliefern, du musst abliefern. Aber ehrlich gesagt, der größte Druck, den hast du schon als Rennfahrer. Weil da stehst wirklich an der vordersten Front. Funktioniert es, hast gewonnen, funktioniert es nicht, hast verloren. Ob dann der Motor kaputt gegangen ist oder ob das Auto nicht gut war oder ob du an dem Tag nicht die ideale Reifenwahl gehabt hast, interessiert ja kein Mensch. Mhm. Jeder zählt dann zusammen, erster, zweiter, dritter. Und wenn du nicht am Podium warst, warst du sowieso schon nichts mehr.
Ja, ja. Was hast du da am meisten gelernt in der Zeit bei BMW? Was hat dich überrascht, was du vielleicht nicht so erwartet hast?
Zuerst einmal hat man da natürlich dann mit einer Art von Politik zu tun, Konzernpolitik, die wir nicht so kennen. Das ist für uns im Motorsport, gibt es dann schon einen ganz brutalen Zug aufs Tor.
Ja.
Da ist auch Politik dabei, aber der Zug aufs Tor ist halt ganz extrem. Und im Konzern muss das nicht unbedingt so sein. Und da gibt es natürlich auch viele Leute, die diesen Zug aufs Tor gar nicht haben oder nur sekundär haben, sondern da geht es eher um die Karriereleiter von dem einen oder anderen und so. Das geht in unsere Art von Köpfen überhaupt nicht rein.
Ja.
Weil für das hast du keine Zeit und kann, sondern wie die Visitenkarten ausschaut, was da draufsteht, ist eigentlich gerade wurscht. Wichtig ist, zu gewinnen.
Mhm.
Und da muss man schon in einem Konzern lernen, dass da die Uhren anders ticken. Daher ist ja auch immer wieder der Konzern gescheitert an großen Erfolgen in der Formel 1, außer der eine oder andere. Aber wenn man Mercedes als Beispiel herkommt, denn das Richtige, was Mercedes gemacht hat, das Ganze rauszunehmen aus der Struktur und mit einem Niki und mit einem Dotto komplett separat fahren zu lassen und die auch gehaltsmäßig oder in ihren Prämien so einzustufen, wie es im Konzern gar nicht gehen würde, weil der Konzern ja natürlich die Strukturen einhalten will, auch die Hierarchie und so weiter. Nur in dem Motorsport, gerade in der Formel 1, da hat das alles keinen Platz. Mhm. Da geht es nur um eins. Wie kann ich an der Nacht die Entscheidung so treffen, dass ich am nächsten Tag gewinne? Mhm. Und das hat Mercedes sehr gut gemacht. Das ist auch ein Teil des Erfolges. Das hat zum Beispiel Renault früher nicht, überhaupt nicht und heute auch noch nicht so gemacht. Und daher auch die Erfolgsgeschichte andere. Und bei BMW würde ich sagen, war es so ein bisschen dazwischen.
Ja, weil ihr habt ja quasi einen englischen Partner gehabt. Das waren ja die Urgesteine des Motorsports. Ja. Eben genau die harten Hunde, wie du früher gesagt hast.
Ja.
Hat das irgendwie zusammengepasst oder doch nicht so zusammengepasst?
Nein, das hat, was auch ein Thema war, es ist echt unglaublich, aber ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt, aber ist so, ist diese Historie England-Deutschland vom Weltkrieg.
Mhm.
Die ist immer noch da gewesen. Also die Engländer und die Deutschen so richtig Herz und der Seele waren die nie.
Mhm.
Und das hast du auch fast nicht hinbracht. Also wenn immer Reibereien entstanden sind, dann war in der letzten Phase der Reibereien dann das auch noch ein Thema.
Ja.
Also da waren schon gewisse Sachen, die ich muss ja lachen. Ja. Ich bin als Österreicher immer so dazwischen gekriegt, ja. aber das war schon keine einfache Geschichte. Und trotzdem, wir haben eine gute Partnerschaft gehabt mit Williams. Frank und Patrick waren Urgesteine, Ecken und Kanten, aber trotzdem haben wir auch gewisse Sachen geschätzt. Und man muss ja sagen, wir haben ja auch gleich am Anfang wahrscheinlich dort den besten Motor geliefert.
Ja.
Williams hat ein bisschen geschwächelt. Mhm. Wir haben eigentlich einen richtig super, super Motor geliefert. Wir sind ja beim ersten Rennen, glaube ich, am Podium gestanden, wenn ich mich richtig erinnere.
Sowas, ja. Ich war relativ schnell. Ja.
Und ich muss sagen, ja. Mario hat seine Technikertruppe gut aufgestellt gehabt. Aber das war auch noch ein bisschen eine Vorgeschichte von Paul Roche, der schon die Themen platziert hat. Und wenn man jetzt heute zurückdenkt, der den Motor gemacht hat, war dann noch super erfolgreich, das war der Andy Cowell.
Mhm.
Genau. Von Cosworth kommend. Und
später zu Mercedes gegangen.
Der dann zu Mercedes gegangen ist und dort super Erfolge gefeiert hat. Also, ich glaube, wir haben das BMW schon sehr gut abgeliefert. Das war aber das zweite Projekt. Das erste Projekt, was wir schon gut abgeliefert haben, war Le Mans, was wir gewonnen haben. Wir sind das erste Mal rein, der Mario und ich, nach Le Mans. Auch mit Williams zusammen. Wir haben auch einen anderen Weg verfolgt. Le Mans war immer so, es muss 24 Stunden halten, das Auto. Also Sicherheit, Materialien und solche Themen abgesichert, ein, zwei, dreimal, damit es 24 Stunden hält. Getriebewechsel, Motorwechsel, wie lange braucht man, wie lange kann man das im Rennen machen. Und wir haben eigentlich mit Williams eine Strategie gewählt, wo wir gesagt haben, was interessiert uns eigentlich überhaupt nichts. Mit dem Motorwechsel, da hast du schon immer gewonnen.
Mhm.
Wir bauen ein Auto und machen ein Auto und konzentrieren uns darauf, dass wir einfach durchfahren, aber alles am Limit.
Mhm.
Und haben nicht groß überlegt, wie wir jetzt dann ein Getriebe wechseln, weil wir sind immer weg von dem, sondern wie kriegen wir das Beste, das Leichteste, das Schnellste, das beste Getriebe dort rein, wie wird das Auto schnell und dann werden wir schauen, ob wir die 24 Stunden durchhalten. Und ein Auto ist uns ausgefallen und eins haben wir durchgehalten und haben somit auch Le Mans gewonnen. Und das war schon dazu mal ein Riesenerfolg für BMW und hat natürlich auch uns intern sehr gestärkt, mir und dem Mario. Und wir waren eine Doppelspitze, sind aber wahnsinnig gut zurechtgekommen miteinander bis zum heutigen Tag. Haben einen ganz ehrlichen, offenen Austausch immer gehabt. Er hat seine Stärken gehabt, ich habe meine Stärken gehabt. Und das hat schon für BMW auch dazu mal den einen oder anderen Erfolg eingebracht.
Dann kommt die Saison 2003. Das war die Saison, wo Williams BMW eigentlich hätte auch Weltmeister werden können. Ich glaube, sowohl der Ralf als auch der Montoya waren bis Monza schon noch im WM-Rennen. Der Ralf hat dann, glaube ich, seinen Testunfall gehabt. Da ging nichts weiter. Der Montoya ist, glaube ich, bis zum vorletzten Rennen mit im Titelkampf gewesen. Und du bist da plötzlich ausgestiegen. Warum? Am Höhepunkt vom Erfolg.
Naja, weil ich der Meinung war, dass BMW das Zeug hat, selbst auch die Chassis-Seite so voranzutreiben, dass es mehr Chancen hat, Weltmeister zu werden. Motor war gut, Motor war gut gelöst und auch einer der besten Motoren. Und jetzt auf der Chassis-Seite habe ich gesehen, dass diese Hürden mit den Engländern immer da sind und dass diese Harmonie zwar gut genug ist, um Rennen zu gewinnen, aber nicht gut genug ist, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und ich habe dort so mal eigentlich dann gesagt, ich würde den Chassis, das Chassis-Thema und das Team-Thema auch selbst in die Hand nehmen mit Sauber. Und eigentlich habe ich dort so mal, und der Professor Milberg war dort so mal der CEO, habe das auch mit ihm besprochen, zusammen natürlich mit Mario,
klar,
und empfohlen. Und wir haben auch nicht grünes Licht, aber das Verständnis bekommen, dass wir das machen werden.
Mhm.
Dass das die richtige Idee ist und die richtige nächste Schritt zu einem Top-Motor, das Gesamtpaket zu verantworten und zum Erfolg zu führen. Und das war natürlich für mich eine riesen Herausforderung und eine tolle Aufgabe gewesen. Nur hat es dann einen Vorstandswechsel gegeben und der neue Vorstand hat dann gesagt, nein, ist für ihn momentan nicht die richtige Lösung. Und somit wären wir weiterhin Motorenlieferant geblieben. Und das war dann ein Thema, wo ich gesagt habe, der Challenge reicht mir nicht aus.
Okay.
Und das war eigentlich der Grund, warum ich weg bin. Ich habe mit allen ein sehr gutes Verhältnis gehabt, aber es war einfach für mich, die Aufgabe für mich war nicht mehr interessant genug, sondern es wäre einfach Motorenlieferant für Williams. Und darum habe ich dann gesagt, na, dann gehe ich raus.
Es ist aber dann so passiert, also ich meine, die sind mit Sauber zusammengegangen, ja, sind aber trotzdem nicht Weltmeister geworden. Du hast es erst von außen beobachtet, dann sogar als Mitkonkurrent, als du bei Toro Rosso warst. Warum hat das nicht funktioniert aus deiner Sicht jetzt?
Weil sie nicht konsequent das Thema umgesetzt haben. Sie haben nicht konsequent die Ingenieursdenke und die Denke von BMW platziert, sondern sie haben die Sauberkultur beibehalten. Ich möchte nicht sagen, dass die nicht gut war, sondern aber halt nicht ausreichend, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und das Thema einfach nicht hart genug und konsequent genug durchzuhalten, sondern es war halt so eine Mischung zwischen München und dann Hinwil und da die Hinwil-Truppe. Sondern ich habe immer gesagt, ich habe den Sauber immer geschätzt, aber ich habe ihn empfunden als einen Delfin im Haifischbecken.
Mhm.
Und es hätte einfach meiner Meinung nach mehr Haifisch gebraucht.
Ja. Du bist ja dann nach 3 Jahren Pause wieder zurückgekommen in die Formel 1 als Teambesitzer. Warum hast du das gemacht? Wie ist es überhaupt zustande gekommen?
Es war eigentlich ganz lustig. Didi Matischitz hat dort einmal Minardi gekauft und wir waren ja eng oder immer sehr gut befreundet und auch im engen Austausch die ganzen Jahre. Ich war der erste Sportler, den der Didi dort einmal in seine Truppe geholt hat, bevor er überhaupt die Firma gegründet gehabt hat. Und war natürlich der erste Motorsportler. Und daher hat er sich über die ganzen Jahre immer mit mir so ein bisschen austauscht. Und irgendwann hat er gesagt, ich habe Minardi gekauft und brauche die da. Muss man da ein bisschen mithelfen. Und ja, irgendwo an einem Abend haben wir uns dann dazu verständigt, dass er 50% meiner Logistikfirma kauft und ich kaufe 50% von Minardi. Und ja, das war eigentlich so, am Abend beim Bier haben wir das einfach so vereinbart. Und somit war ich dann 50% Besitzer von Minardi.
Das war jetzt
oder
ganz,
von Toro Rosso dazu.
Das war jetzt eine ganz andere Herausforderung wie das BMW-Thema. War ja klar, dass der Toro Rosso am Anfang nichts gewinnen kann. Also zumindest mal in den ersten 2 Jahren, das muss ja alles aufgebaut werden.
Stimmt ja nicht, wir haben ja gewonnen.
Ja, 2008 dann.
Ja, okay. Dritten Jahr. Ja.
Okay. So, aber sagen wir, im Vergleich zu Williams, wie war das da bei Toro Rosso?
Naja, es war eigentlich, es war ernüchternd aus einem Grund. Da ich, wie ich das gemacht habe, der Meinung war, dass ich mein Netzwerk auch in der Lage sein werde, Sponsoren aufzustellen, die das Team neben Red Bull noch ruckzuck finanziell stärker werden und es ermöglichen werden, dort auch wirklich das reinzuholen, was wir brauchen, um Rennen zu gewinnen. Und das war nicht der Fall. Und was auch noch zu der Zeit war, ist, dass das Geschäftsmodell eines Teams überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Jedes Team hat Geld verloren. Der große Williams hat nur noch, weil er halt der BMW noch gehabt hat, aber auch da, samt BMW war es schon ganz eng. Die anderen Teams waren alle bei der Pleite. Nur Ferrari oder das Weltmeisterschaftsteam hat halt noch einigermaßen aus den Geldern profitiert, die im Pool waren oder die ausgeschüttet worden sind. Aber auf dem Markt, Sponsormarkt selbst, hat man einfach die Summe nicht mehr abholen können, die man braucht hätte, um ein Team so zu entwickeln, dass es Siegeschancen hat. Ja. Und wir haben natürlich das Riesenglück gehabt, dass wir einerseits einen finanziell starken Partner mit Red Bull gehabt haben und andererseits, und das war das zweite Thema, was für uns einfach Gold wert war, wo wir haben Zugriff gehabt auf die englischen Entwicklungen. Mhm. Vielleicht nicht auf den letzten Stand, aber auf den vorletzten Stand. Und der vorletzte Stand war schon gut genug, um wirklich eine Rolle zu spielen. Das heißt, aber am Ende des Tages war alles in den Händen oder in den Möglichkeiten von Red Bull. Und das war für mich natürlich nicht sehr befriedigend als Gerhard Berger, weil ich sage, toll, ich war Mitbesitzer, aber am Ende des Tages, die Lücke am Jahresende finanziell hat immer der Red Bull geschlossen. Toll, wir haben aus England Zugriff gehabt aus England, wobei das immer politisch auch sehr schwierig war, die Italiener davon zu überzeugen, dass wir in England, dass wir uns auf das verlassen sollen, weil die Ingenieure wollten immer beweisen, dass sie es auch so gut können, was aber nicht der Fall war.
Und dann haben die anderen Teams das ja irgendwann unterbunden.
Das ist dann noch, ist dann noch dazu gekommen, ja. Und somit war die Konstellation schon auch ein bisschen schwierig, aber immer noch für mich super attraktiv. Wo es dann ein Problem gegeben hat, war, wir waren dann dank des Ferrari-Motors und des Sebastian Vettel, haben wir natürlich auf einmal unter technischen Entwicklungen aus England, haben wir natürlich auf einmal ein sehr gutes Paket gehabt und haben so bei gewissen Rennstrecken auch den Ton angegeben. Und wir waren in dem Jahr ganz einfach besser unterwegs wie Red Bull dazu mal. Das wiederum war für die Presse eine gefundene Story.
Ja.
Berger mit Toro Rosso, Red Bull und da hat es dann Überschriften gegeben, die einfach unfair waren gegenüber Red Bull. Da wir eigentlich von Red Bull die Technik zum Teil abgeholt haben, da wir von Red Bull Kader, den Sebastian Vettel bekommen haben, da wir die finanzielle Stütze von Red Bull haben. Und da ist dann ein Politikum entstanden, das einfach ungut und ungesund war. Und das hat mich veranlasst, zum Didi zu gehen und sagen, pass auf, wir haben jetzt so lange eine Freundschaft, der Gute. Wir haben so viele Projekte schon zusammen gemacht. Du nimmst jetzt die 50% wieder zurück, weil es ist dein Team. Du unterstützt das alles. Und ich gehe da raus, weil da haben wir eine Chance, dass unsere Freundschaft darunter leidet. Und darum haben wir das auch so gemacht. Und von dem Tag an war das wieder alles super.
Ja, eine Aufgabe von Toro Rosso war es ja, Talente auszubilden. Wie ist es damals eigentlich abgelaufen? Wo hat man die hergeholt? Und hast du beim euer Goldjunge sozusagen, war ja dann der Vettel, hast du das Talent gleich erkannt?
Naja, zuerst einmal, die Vorgeschichte war ja, dass der Franz Tost und die einfach total unglücklich waren mit den Fahrern. Und vielleicht zu erwähnen auch noch dazu mal, ich habe die 50% gehabt, habe mich auch dem Team gewidmet, aber es war auch dazu mal schon der heutige Franz Tost, der bis zum heutigen Tage im Team ist, der Teammanager und mit dem ich auch, so wie mit Marion Dyson, sehr gut zusammengearbeitet haben. Und wir zwar haben dazu mal schon gesagt, mit unseren Fahrern werden wir keinen Blumentopf gewinnen. Es war einmal der Antonio Luzzi, der zwar im Kartsport talentiert war, aber einfach nicht das Commitment gezeigt hat, das man braucht. Auf der anderen Seite war es Scott Speed, den hast du vergessen können. Also die zwei haben uns nicht überzeugt und wir haben gesagt, wir brauchen andere Fahrer. Das war dazu mal auch politisch intern eine schwierige Geschichte, weil diese beiden Fahrer waren ja dazu mal auch von Red Bull dorthin platziert. Aber wir haben uns dann durchgesetzt und irgendwann haben wir die Gespräche geführt mit Didi und mit Helmut und wir haben dann gesagt, okay, wer könnten für das Team in Frage kommen? Und da ist dann der Sebastian Vettel auf den Tisch gekommen, der ja im Kader von Red Bull war und einer der Nachwuchsfahrer war, weil eins war gewollt, dass neue Fahrer wieder aus dem Kader des Red Bull Nachwuchsförderungsprogramms kommen. Und dann waren wir uns eigentlich relativ schnell alle einig, dass der Vettel eigentlich die besten Voraussetzungen hat. Der hat zum Beispiel bei Sauber schon getestet, war schon schnell unterwegs, war erfolgreich. Ich habe ihn auch schon lange immer beobachtet. Aber im Grunde genommen hat ihn der Helmut sehr, sehr gefördert. Und es war die Empfehlung vom Helmut und vom Didi, uns den anzuschauen. Und da waren wir uns aber sofort einig und gesagt, ja, den probieren wir. Parallel dazu hat sich der Franzose, der Wiederkassen,
der Bourdais
empfohlen. Da muss ich sagen, den habe ich empfohlen, aufgrund seiner Historie. Der hat dort zum Beispiel Formel 3000.
War er Meister, ja, und Indy hat er auch einen am anderen.
Und Indy hat er auch einen. Also eine perfekte Liste von Erfolgen. Und da habe ich mich eigentlich gegen den Willen von Didi Matischitz und Helmut durchgesetzt. Was leider ein Fehler war, weil in der Formel 1 war der Film zu schnell für ihn. Aber der Sebastian Vettel war die richtige Wahl und der hat auch dann unser erstes Rennen gewonnen in Monza und hat einige tolle Rennen gefahren. Und es war vom ersten Test an klar, dass der Kerl besondere Fähigkeiten hat. Einmal, wie er das Auto versteht, einmal, wie er selbst Fragen stellt, wie er sie benimmt, mit welchem Einsatz, mit welcher Disziplin, mit welchem er da reingeht. Also ich kann mich erinnern, nach den ersten Tests sind ich und der Franz zusammengesetzt und haben uns angeschaut und gesagt, ja, der ist es. Mm-hmm. Und so war es dann auch.
Ja. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es als Teambesitzer, Teamchef, irgendwo dann auch unbefriedigend sein muss. Jetzt hast du so ein Juwel und dann nimmt es dann halt irgendwann, auch wenn es so gewollt ist, das A-Team weg. Was ja bei einem normalen Rennstall nicht passieren würde. Den hältst du ja dann, oder versuchst ihn zu halten.
Versuchst ihn zu halten, bist aber auch nicht, kommt dann auch in der Regel Ferrari oder Mercedes oder sonst wer mit einem großen Scheck und der ist auch weg.
Ja.
Also und ich glaube, das hat man einfach respektieren müssen, dass Red Bull sowie Toro Rosso alles unter einem Dach ist, als inhaberseitig, und dass es da einfach ein Nachwuchsprogramm gibt, das zu unterstützen ist, dass das große Bild hat man einfach sehen müssen. Da haben wir uns natürlich manchmal ein bisschen schwer dann, das große Bild anzuschauen, aber der Didi und auch der Helmut haben das schon immer im Auge gehabt. Und das hat mich eigentlich viel weniger gestört. Für mich war eigentlich der Schlüssel der, mit den Engländern zu kooperieren, damit wir das Material, die Entwicklungen bekommen. Vielleicht nicht die letzte Entwicklung, aber die vorletzte. Mhm. Und mit der habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, sind wir super bedient und können mit dem richtigen Fahrer, mit dem richtigen Motorenarrangement genauso ganz vorne mitfahren. Und das, glaube ich, hat man dann ein bisschen verloren, diese Linie.
Was dann teilweise auch nicht mehr erlaubt war, weil musste ja jeder wieder sein Auto selber bauen irgendwann einmal.
Das war auch eine interessante Geschichte. Wir haben ja dann dazu mal eine Klage bekommen von Force India, vom, wie der krassen, der Rumäne, der...
Der, was, der Vijay Mallya? Nein, der Collis.
Der Collis, ja. Der sich da stark dagegen eingesetzt hat, der wiederum vom Bernie unterstützt war. Und ich war abgesprochen mit Max Mosley. Mhm. Und das ganze Jahr ist so in Richtung eines Verfahrens gelaufen. Und ich habe mit dem Verfahren auch gestellt, weil ich mich eigentlich mit dem Max Mosley sicher gefühlt habe. Allerdings hat dann irgendwann Red Bull die Handbremse angezogen und gesagt, es ist auf zu unsicheren Füßen. Und man hat sich dann eben nicht darauf verlassen, dass man da schon die richtigen Argumente gehabt hätte. Und man hat dann ein bisschen einen Rückzieher gemacht.
Du hast gerade die FIA angesprochen. Das war ja dein nächster Job eigentlich im Motorsport. Du bist in die Single-Seater-Kommission gekommen. Was hast du da gemacht und was hat dir das für einen Einblick gegeben? Die Arbeit als Funktionär dann quasi.
Also zuerst einmal war es nichts anderes wie ein Gefallen an den Jean-Todt gewesen. Mhm. Der Jean-Todt war ja natürlich ein enger Mitspieler von mir über vielen Jahren, weil er als Ferrari-Teammanager mein Vorgesetzter war bei Ferrari und mich immer super behandelt hat, auch immer sehr fair und gut mit mir umgegangen ist. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, du Gerd, möchtest du nicht einmal im Motorsport was zurückgeben? Sag ich, was meinst du denn damit? Ja, ich mache halt bei der FIA, ich bin Präsident bei der FIA und ich habe ihn ja auch dort einmal auf Empfehlung von Max Mosley unterstützt für die Präsidentenwahl. Und dann ist eben der Jean auf mich zugekommen und hat gesagt, würdest du mir nicht helfen, da auf der Single-Seater-Seite das Thema ein bisschen zu strukturieren, ein bisschen zu und. Hat gesagt, ich brauche die nur zwei, dreimal im Jahr und ein bisschen dein Know-how und so weiter. Und ich habe gesagt, na schon, ist überhaupt nichts für mich. Mhm. Ich will ja Geld verdienen und nicht irgendwo dort bei der FIA irgendeine Rolle spielen. Aber typisch schon, je mehr, dass man Nein gesagt hat zu ihm, desto mehr was sein Interesse, das irgendwie doch hinzukriegen. Und irgendwo in einem schwachen Moment habe ich dann zugesagt, für ein Jahr Single-Seater-Präsident zu machen. Was natürlich nichts war mit drei Tagen, weil entweder machst du was gescheit oder gar nicht. Mhm. Somit war es eigentlich fast täglich, sich damit auseinandersetzen und natürlich diesen ganzen Unterbau bis zur Formel 1 einmal zu überdenken und vielleicht neu aufzustellen, was wir auch dort einmal gemacht haben. Und wir haben ja dort einmal die Formel 4 aufgestellt. Mhm. Wir haben diese berühmte Pyramide, von der der Jean immer gesprochen hat, uns ausgedacht und auch aufgesetzt. Und auch zum Teil erfolgreich aufgesetzt. Wir haben sehr gute Formel 3 Meisterschaft gehabt. Wir haben einen guten Unterbau geschafft mit der Formel 4. Also das Thema war dann schon ganz gut positioniert und aus diesen einem Jahr sind halt 3 Jahre geworden. Mhm.
Dann war, du warst eigentlich
aber der, es war ja eigentlich ganz interessant. Mir hat der Max Mosley dort einmal vor schon dort schon mal angesprochen und gesagt, ob mich nicht interessieren würde, Richtung Präsidentschaft von der FIA genau, zu ja. gehen. Und ich habe dort gesagt, nein, es ist für mich überhaupt nichts. Das ist nicht meine Welt. Mhm.
Du warst die ganze Zeit im Formelsport und wie du schon gesagt hast, du warst im Gespräch oder zumindest mal haben einige Leute probiert, die zum FIA-Präsidenten zu machen. Manche Leute haben mal gesagt, dann wo das Formel 1 übernommen worden ist von Liberty und die natürlich auch nach Leuten geschaut haben, die Ahnung haben, um den Laden mitzuführen. Warst auch da im Gespräch, aber dann bist du bei der DTM gelandet. Wie ist das gegangen?
Das war eigentlich ganz einfach, weil ich war ja in Monaco, 30 Jahre in Monaco zu Hause, hab dann eine Trennung gehabt und habe mich entschieden, wieder nach Österreich zurückzugehen. Back to the roots, so wie es so schön heißt. Mhm. Und genau zu dem Zeitpunkt habe ich die Anfrage bekommen, dazu mal von den Herstellern, ob mich nicht sowas interessieren könnte, sowas zu managen. Und das hat irgendwie schon ein bisschen, hätte schon ein bisschen reinpasst, weil die ganze Zeit vorher war ich so mit meiner Trennung beschäftigt, dass ich eigentlich gar nicht so richtig in einer Position gewesen wäre, so eine große Aufgabe in der Formel 1 oder sonst zu übernehmen, weil ich viel zu viele andere Themen gehabt habe, inklusive meine anderen Firmen. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir gedacht, naja, so eine neue Challenge würde mir nicht schlecht sein und auch wieder mal in meinem Kerngebiet Motorsport mir ein bisschen auszubreiten, würde schon Sinn machen. Allerdings, ich will eigentlich nicht mehr so viele Rennen machen. Und dann haben wir gedacht, naja, diese Rennen sind eigentlich, wenn ich zurückziehe nach Österreich, alle fast rund ums Haus, hauptsächlich in Deutschland. Dann war das Thema, dass mich die DTM eigentlich nicht interessiert hat. Mhm. Ich war, wie du sagst, Single-Seater-Mann, obwohl ich in meiner Karriere in der Anfangszeit sehr viel mit Turnwagen unterwegs war, wo ich auch emotionell sehr gebunden war. Aber es war so ein Hin und Her. Einerseits, ja, einen neuen Challenge im Motorsport, etwas aufzubauen. Auf der anderen Seite nicht Formel 1 zu machen, außerhalb der Formel 1 was zu machen, war dann auch wieder nicht so attraktiv. Also das ist so hin und her gegangen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, naja, eigentlich gehe ich jetzt zurück nach Österreich, die Rennen sind rund ums Haus, die DTM ist ein attraktives Feld, hat eine große Historie und die Konditionen passen. Also habe ich mich dann irgendwann entschieden, das zu machen.
Und wie hast du diese DTM, in der Formel 1, du hast ja schon erklärt, da herrscht eine bestimmte Denke vor. Der Zug zum Tor, wie du gesagt hast, war das bei der DTM gleich? War das ganz andere Welt?
Nein, die ist eine andere Welt. Mhm. Also, das klingt jetzt vielleicht abwertend, aber das soll nicht abwertend sein. Aber die Formel 1 mit den Engländern und mit den Amerikanern, das ist eine ganz andere Kultur vorhanden. Und die DTM hat auch seine Tücken und ist auch schwierig auf seine Art. Aber die Leute, die dort in die Schlüsselpositionen sitzen, sind nicht dieselben Kaliber, die du in der Formel 1 triffst. Mhm. Also wenn du in der Formel 1 mit Frank Williams, mit Ron Dennis, mit Bernie Ecclestone, Also wenn du den Bernie hernimmst, ja, wenn du das dann anschaust, wie das in der Historie der DTM war, ja, das ist André, das ist ja...
Dann gehen wir zu dem Moment, wo die DTM in schwieriges Fahrwasser gekommen ist und du eine Entscheidung treffen musstest, es muss irgendwie weitergehen. Wie kritisch war das da?
Gut, das war sehr kritisch, weil einfach man einfach anerkennen hat müssen, dass die Reglements und die Struktur, wie man sie die letzten Jahre aufgesetzt hat, zwar für den Motorsport-Insider interessant war, aber für den Fan einfach nicht interessant war. Mhm. Und dass man halt vorher mal dazu hört, dass die Amerikaner jetzt Systeme haben, wie sie beobachten, was die Fans interessiert und so. Das ist der einzige richtige Weg, weil es kommt auf den Fan drauf, wo der Fan ist unsere Kunde. Bei der Formel 1, bei der DTM war das eine Gruppe von Leuten, die sich so ein bisschen ausgerechnet haben, wie toll ein Motorsport ausschauen kann. Mhm. Der Großteil davon waren Techniker, daher war es sehr technisch bezogen und so weiter. Nur das ist alles am Thema vorbei. Du musst ein Gefühl haben, was interessiert den Fan? Und das ist in der DTM irgendwo an sechster Stelle gekommen, was den Fan interessiert. Da waren die ganzen Egos und die ganzen, alle im Vordergrund, sagen, wie es ausschauen muss, wie man noch etwas machen kann, damit es noch interessanter wird, aber meistens für die Ingenieure und für sich selbst. Wir haben auch in der Formel 1 immer wieder so Zeiten gehabt, wo das sehr gefährlich war. Aber ich glaube, gerade das machen die Amerikaner wahrscheinlich jetzt sehr gut, dass sie sagen, als erstes interessiert uns, was der Fan möchte. Und genau dasselbe hat uns auch getroffen. Die DTM hat zwar jetzt technisch ganz ein interessantes Reglement gehabt, anders, aber es hat keinen Fan interessiert. Mhm. Also es hat die Fans schon interessiert, aber es waren die Hauptmerkmale für einen Fan waren, wie viele Marken sind am Start, wo sind die besten Fahrer, die es gibt, wie ist das Feld so ausgeglichen, dass der beste Fahrer sich hervorheben kann und so weiter. Und das war wo einfach nicht mehr im Zentrum. Und das hat dazu geführt, dass die DTM einfach immer weiter abgebaut hat. Mhm. Und man hat eigentlich nur durch einen radikalen Wechsel die Kurve bekommen können. Und ich sage immer ein bisschen, manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden, aber wir haben das dort mal diesen radikalen Wechsel vollzogen und haben gesagt, okay, das ist wichtig, die Fans wollen in erster Linie weltweit die besten Fahrer in diesem Segment, die müssen wir kriegen. Und sie wollen Marken. Sie wollen unterschiedliche Marken. Idealerweise mit einem Ferrari. Mhm. Idealerweise mit einem Porsche. Und die werden sie nicht nach uns richten, sondern wir müssen das aufstellen, wo die sagen, jetzt ist es attraktiv für uns. Mhm. Genau das haben wir gemacht. Und genau das hat auch das hat uns auch dazu gebracht, dass es am Ende des Tages für die Fans wieder super attraktiv geworden ist und dass das Starterfeld voll war und dass die Marken alle da waren und dass am Ende alle wieder happy waren.
Mhm. Trotzdem, du hast gerade gesagt, ihr habt über 30 Fahrer gehabt, mit, glaube ich, die Besten aus der Tourenwagen-Szene. Ihr habt 7 oder 8 Marken gehabt, auch die Marken, die du angesprochen hast. Und trotzdem ist jetzt, hast du ja Ende des Jahres das dann an den ADAC weitergegeben. War jetzt nur Corona daran schuld, dass das finanzielle Modell nicht funktioniert hat, oder?
Na, das Corona ist natürlich eine Zusatzhürde gewesen, die schwer zu meistern war. Ich meine, wie ich das Thema übernommen habe, wirtschaftlich auch übernommen habe, war natürlich Corona nicht da. Und also das war schon eine Hürde, die wahnsinnig schwer zu meistern war. Und wie dann Corona angefangen hat, sie zu wieder zurückzuziehen, zu normalisieren, war die Ukraine wieder da. Ja. Jetzt, wenn man die Formel 1 hernimmt, die spürt die Ukraine nicht so, weil sie sehr Amerika, Middle East positioniert sind. Aber wir, hauptsächlich in Deutschland positioniert oder in der Umgebung, war das natürlich schon die nächste Hürde, die es zu meistern gab. Daher haben wir brutal viel Gegenwind gehabt. Und das hat sich natürlich wirtschaftlich so ausgewirkt, dass gerade in Deutschland die Sponsoren, was ja bei uns die wesentlichen Sponsoren sind, alle so ein bisschen die Handbremse angehabt und gesagt, jetzt müssen wir mal schauen, wie geht es weiter mit der Ukraine, was sind die Auswirkungen. Das war das war maximaler Gegenwind, würde ich mal sagen. Und dann ist noch ein Faktor dazu gekommen, der für mich extrem schwierig geworden ist, wo die gesagt haben, wir sehen die Elektrifizierung in der Zukunft ganz stark, natürlich auch gewünscht und gewollt aus der Politik. Die deutsche Automobilindustrie baut mehr und mehr Elektroautos, fokussiert sich mehr und mehr auf Elektro. Bis dorthin, wo dann entschieden worden ist, dass ab, was weiß ich, 2030 oder keine Ahnung, Verbrennungsmotoren verboten werden. Mhm. Worauf jeder Sponsor oder die meisten Sponsoren gesagt hat, wir können die Sponsorsummen so weitermachen, wie wir sie gemacht haben, aber wir müssen die Hälfte davon auf Elektrifizierung setzen. Wir brauchen das, um diese Budgets von den Vorständen freizuschaufeln. Mhm. Und wir müssen Meilensteine aufsetzen für das Elektroprojekt, das wir ja auch im Programm gehabt haben. Und wir müssen die Budgets an das knüpfen. Worauf ich gesagt habe, das ist ein zusätzliches Risiko, das schwer einzuschätzen ist, ob uns das am Ende in Zukunft mit dem Rücken an die Wand bringt oder ob es aufgeht. Bei unserem Elektroprojekt war es ja auch so, dass jeder sehr überzeugt war, wie toll, dass wir das machen, dass das in der Zukunft eine richtig große Rolle spielen kann. Aber wenn immer wir gesagt haben, wir brauchen aber Budgets dazu, um das auf den Tisch zu bringen, haben wir jeder gesagt, mach du einmal. Mhm. Und wenn es dann fertig ist, schauen wir. Mhm. Also da sind viele Themen zusammengekommen, mit Corona, mit Ukraine, mit Elektrifizierung, die wirtschaftliche Risiken gezeigt haben. Andererseits muss man sagen, haben wir ein Produkt aufgebaut, wo die Fans begeistert waren, wo man gesehen hat, die Kurven gehen alle nach oben, wo wir uns gesagt haben, hab's genau richtig gemacht, das richtige Reglement, die Marken sind da und, toll, und das wird eine der großen Serien in der Zukunft wieder, sodass ich gesagt habe, okay, lass uns diesen Moment nützen, ich bin Unternehmer, ich bin 63, es ist jetzt wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, das in andere Hände zu geben, und das habe ich eben dann gemacht.
Wenn du jetzt siehst, was der ADAC, also quasi der Nachfolger, jetzt aufgesetzt hat, haben Sie es richtig gemacht? Haben Sie die DTM jetzt richtig positioniert?
Zuerst einmal muss ich sagen, ich habe drei Angebote gehabt. Mhm. Zwei davon waren finanziell sehr attraktiv. Beide haben aber ganz klar die Voraussetzung gehabt, dass ich das selbst weitermache. Und das hat nicht zu meiner Lebensplanung gepasst. Ich bin 63 und habe gesagt, es muss jetzt wieder in die nächste Phase. Es muss die nächsten 5 Jahre jemand konzentriert schauen, dass er diese Pflanze, die anfängt zu blühen, auf den nächsten Level erhebt. Und da hat eigentlich der ADAC das beste Paket gehabt. Erstens deutsche Wurzeln aus der DTM, deutsches Unternehmen. Zweitens finanziell sehr stark. Drittens Strukturen bereits vorhanden. Und es hat natürlich den Vorteil gehabt, dass die gesagt haben, Gerd, wir wären froh, wenn du uns da oder dort einmal einen Tipp geben kannst, da oder dort einmal helfen kannst, da oder dort dein Netzwerk zur Verfügung stellen kannst, aber wir brauchen dich nicht fulltime für dieses Thema. Und wir würden anfragen bei dir und du hilfst uns. Und das ist klar, das mache ich ja gern, aber das hat natürlich für mich ganz einen besonderen Reiz gehabt, weil ich gesagt habe, mir geht es nicht ums Finanzielle alleine, sondern mir geht es darum, auch meine Lebensplanung gut hinzubekommen. Und da so gesehen war das ADAC das richtige Paket für mich. Und darum habe ich auch am Ende des Tages mich für ein ADAC entschieden. Habe denen auch gesagt, ich würd das Reglement gerade so lassen, wie es ist. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist richtig, so wie wir das aufgesetzt haben. Schaut euch das ein Jahr an und dann werdet ihr genau sehen, was die nächsten Weichen sind, die man stellen muss. Aber die Fans lieben es, die Trends schauen alle nach oben. Ich würd das so machen. Und der ADAC hat es auch so gemacht, hat es jetzt an die Spitze gesetzt auf ihrer Plattform. Das ist Top-Produkt und somit wird auch Premium-Fernsehen dort sein, somit werden auch die besten Fahrer der Welt dort sein, somit wird es auch der Motorsport sein, den die Fans so lieben. Und somit würde ich sagen, hat die DTM wieder eine gute Heimat gefunden. Und ich bin erstens einmal stolz darauf, dass wir den Turnaround geschafft haben von einer so schwierigen Situation und den deutschen Fans, die Ideen wieder zurückgegeben haben, wie sie sein soll und sein muss. Und andererseits, dass ich jetzt auch mich dafür eingesetzt habe, dass die Mittelfrist-Zukunft gut abgesichert ist für die DTMs und somit auch für die deutschen Fans.
Aber mit deiner Erfahrung jetzt im Gesamtmotorsport, nimmt die Formel 1 den anderen Motorsportklassen nicht zu viel weg? Ist sie nicht zu dominant? Kann man überhaupt noch existieren neben dieser Formel 1?
Oh ja, im Gegenteil. Ich glaube, eine gut funktionierende Formel 1 stärkt das ganze Interesse am Motorsport und daraus profitiert zum Beispiel die DTM. Das Problem momentan liegt ein bisschen daran, dass die finanziellen Mittel in erster Linie bei der Formel 1 aus USA kommen und aus Mittelost kommen. Da tut man sich natürlich mit einer europäischen, deutschen Serie schwer, weil du fährst nicht in den USA und du fährst nicht in Mittelost. In einer Serie wie die DTM bist du natürlich sehr, sehr darauf angewiesen, dass Zentraleuropa wirtschaftlich gut funktioniert und du dort eine Rolle spielst und dort eine Plattform zur Verfügung stößt, die der Industrie bei der Entwicklung hilft, die Industrie es interessant findet und so weiter. Das ist momentan nicht ganz einfach. Da muss man jetzt die nächsten 2-3 Jahre sicherlich durchtauchen und auch eine gewisse Stärke haben, aber das hat der ADAC überhaupt keine Frage. Aber insgesamt würde ich sagen, der Boom, den die Formel 1 erzeugt, der tut dem Motorsport sehr gut.
Mhm. Die Formel 1 existiert auch nach Bernie Ecclestone, was sie damals keiner hat vorstellen können. Jetzt sind wir schon im 5., 6. Jahr mit Liberty. Wie siehst du das? Wie hat sie die Formel 1 gemacht?
In irgendeiner Art und Weise trauen wir alle dem Bernie Ecclestone nach, weil er einfach das Produkt so toll aufgestellt hat. Und ich habe es vorher schon gesagt, auch bei der DTM, finde das Produkt, haben wir jetzt super aufgestellt. Nur die zweite Seite der Medaille ist Marketingkommunikation. Und für das gibt es auch Spezialisten. Und da hat natürlich die Formel 1 mit Liberty einen Glückstreffer gemacht, weil amerikanischer großer Medienspezialist, der Medien und Kommunikation und Marketing vor allem jetzt auf das ganze tolle Produkt draufbringt, das ist natürlich eine Erfolgsstory. Und der Schlüssel war wahrscheinlich Netflix dazu, aber auch diese Zugänge hätte wahrscheinlich ein Bernie weder gehabt noch auch forciert. Das haben die Amerikaner jetzt gemacht und das ist auch ein Volltreffer. Und vor allem haben sie natürlich Amerika für die Formel 1 da aktiviert. Und das Amerika hat halt immer eine besondere Kraft und eine besondere Größe. Und das ist natürlich für die Formel 1 jetzt ein nächster riesengroßer Schritt.
Wenn wir ganz zum Schluss noch schauen auf die abgelaufene Formel 1-Saison und vielleicht auf die nächste, diese Saison war eigentlich fast ein bisschen überraschend, einer hat dominiert. Nach dem großen Zweikampf 21 hat man sich das eigentlich nicht vorstellen können. Und auch nach dem Anfang der Saison, wo Ferrari ja noch auf Augenhöhe war mit Red Bull. Glaubst du, dass es nächstes Jahr so weitergeht oder glaubst du, dass die Mercedes und der Ferrari
da wieder rankommen? Zuerst einmal wundert es mich immer, dass es die Formel 1 zusammenbringt aus eigentlich einer relativ, zum Teil relativ schwachen Motorsport-Show so ein riesen Hype zu machen. Weil wenn ich mir die DTM anschaue, die Rennen anschaue, ja, also mit dem Motorsport-Auge, mit dem, was ich sagen, ist ja das wesentlich interessanter. Ich meine, da kämpfen beim letzten Rennen noch 5 Autos um die Meisterschaft. Da ist bei jedem Rennen ein anderer Sieger. Da hat auch einmal eine Außenseiter eine Chance und so weiter. Bei der Formel 1 war das letztes Jahr ganz interessant, durch diesen Zweikampf bis zum letzten Rennen. Aber heuer die dominierende Kraft, Max Verstappen, Red Bull, hat natürlich schon auch wahnsinnig langweilige Rennen hervorgebracht. So sehr wie ich mich freue für den Max Verstappen, so sehr wie mir das gefällt, wenn jemand so gut unterwegs ist, wenn jemand so gut die technischen Themen löst, so gute Strategie macht und so weiter. Aber man wünscht sich halt schon 3-4 Teams, die bis zum Ende um den Sieg mitfahren.
Und wie würdest du jetzt das nächste Jahr sehen?
Also ich glaube immer, dass Mercedes wieder zurückkommen wird. Mercedes hat halt heuer einen aggressiven Weg gewählt, der nicht aufgegangen ist. Okay, kann passieren. Ich glaube aber, man hat am Ende der Saison schon gesehen, dass man schon dort und dort einmal schnell unterwegs war. Wobei, sagen wir es, vor allem in Brasilien hat man es gesehen, aber in Brasilien hat der Red Bull irgendwie verwachsen mit seiner Autoabstimmung. Mhm. Weil man hat dann nachher gleich wieder gesehen, wo die Benchmark liegt. Und da war der Mercedes immer noch irgendwie so 3/4 weg. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass die schon verstanden haben, wo ihre Probleme in diesem Jahr gelegen sind und über den Winter das so verändern werden, dass die nächstes Jahr wieder eine Rolle spielen in der Meisterschaft. Ja, und dann gibt es eigentlich fast nur McLaren, Ferrari, die das Potenzial haben, da mitzuspielen. Und das ist es dann. Mhm. Und das ist das Tolle in der DTM immer gewesen. Da hat es einfach eine ganze Reihe von Teams und Marken gegeben und Herstellern gegeben, die das Zeug gehabt haben, das nächste Rennen zu gewinnen. Mhm. Und das fällt mir bei der DTM. Das war auch zur früheren Zeit ein bisschen besser.
Wenn du heute noch Toro Rosso-Chef wärst und du hättest volle Auswahl über den Fahrerkader, jetzt mal unabhängig von laufenden Verträgen, und du müsstest zwei unter 25-Jährige nehmen, wen aus der jetzigen Motorsportwelt hättest du einstellen?
Ja gut, ich glaube, die zwei Nachwuchstalente sind ganz klar. Das ist der Russell und der Norris. Mhm. Lando. Die beiden sind wirklich Top-Rennfahrer, sind die Jungen der Zukunft. Mhm. Also die beiden sehe ich als die großen Zukunftsleute. Wobei, sagen wir es, wenn jetzt die Frage wäre, noch eine Stufe früher zu gehen, dann würde ich sagen, schätze ich, habe ich immer eine sehr starke Meinung gehabt von dem Holländer, der jetzt bei Red Bull ist.
De Vries.
Mhm. Der De Vries, den habe ich immer beobachtet, schon im Kartsport. Da hätte ich meine ganzen Wetten verloren. Ich habe immer geglaubt, der marschiert direkt durch in die Formel 1. Der ist dann auch, glaube Formel 3 und Formel 2 Meister geworden.
Genau.
Aber der hat einen Pool vom Management dann irgendwann gehabt. Das hat begonnen beim Vater von Dennis und Vater von Lewis Hamilton. Also der ist verbrannt worden. Aber der war super talentiert, auch technisch sehr gut. Den glaube ich schon, dass der unter Umständen in dem Pool von Red Bull noch mal richtig Wirkung kriegt und der Topfahrer in der Zukunft werden kann.
Mhm. Und zum Abschluss, wie sieht dein neues Leben aus? Also hättest du jetzt den, wenn sie dich gefragt hätten, wärst du der Nachfolger von Binotto bei Ferrari, hättest du es noch angenommen?
Nein, überhaupt nicht. Wie ich vorher schon gesagt habe, meine Lebensplanung ist mir wichtig. Ich bin 63, ich merke, meine Batterien sind auch nicht mehr so voll, wie sie vor Jahren noch waren. Ich habe sicherlich viel Know-how im Motorsport, aber ich habe nicht mehr diesen Ehrgeiz, jetzt jeden Tag in der Sache unterwegs zu sein. Ich habe das Glück, dass ich eine junge Familie habe mit einem Buben, der jetzt letzte Woche 6 Jahre geworden ist, mein Mädel ist 9 Jahre, und ich will mir einfach ein bisschen mehr um die kümmern können. Ich habe 5 Kinder insgesamt, habe für meine anderen Kinder kaum Zeit gehabt, weil ich immer unterwegs war. Und es ist mir jetzt einfach ein Bedürfnis, auch die 2 Kleinen irgendwie einmal ein bisschen näher zu begleiten und ein bisschen näher dran zu sein in der Familie. Außerdem habe ich meine Firmen in der Logistik und in der Fahrzeugtechnik und in der LKW-Werkstatt. Also ich habe jede Menge Arbeit, aber ich möchte gerne schauen, dass ich mir die Arbeit einteilen kann, nicht, dass die anderen für mich Arbeit einteilen. Und ich glaube, das sollte man in seinem letzten Abschnitt sein oder letzten Drittel seines Lebensabschnitts machen. Und das Bedürfnis habe ich. Und darum habe ich auch die Entscheidung so getroffen. Ich habe die Chance jetzt gehabt, an den ADAC die DTM zu verkaufen. Das war für mich dann auch immer schon der Plan, das Thema aufzubauen und dann als Unternehmer wieder weiter zu verkaufen. Somit ist das Thema für mich abgeschlossen. Und jetzt widme ich eigentlich wirklich meine Betriebe, meiner Familie und vielleicht auch da oder dort ein bisschen mehr körperliche Betätigung, damit man fit bleibt im Alter.
Wunderbar. Dann bedanken wir uns bei dir, Gerhard, für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Und auch vielen Dank euch Zuschauern. Und wir sehen uns dann wieder mit einer anderen Person des Motorsports.